Hallo und herzlich willkommen zum Marketingbörse-Podcast live von der Digitalkonferenz Marketing Automation Trends 2025. Heute diskutieren Go-to-Market-Strategin Susanne Trautmann, Petra Dietrich, Leitung Marketing-Werkzeugmaschinen bei Trumpf, Lucia Rani, Growth Manager bei Colpari und Stefan Ratgeber, der Gründer von Ratgeber Consulting, darüber, wie sich Marketingstrategien sowohl technisch als auch emotional entwickeln lassen und warum die enge Abstimmung mit Vertriebs- und Serviceteams dabei entscheidend ist. Viel Spaß beim Zuhören.
Es ist mir eine absolute Ehre und ein ganz besonderes Vergnügen, heute mit spannenden Gästen über mein absolutes Lieblingsthema zu sprechen, nämlich das Thema Marketingstrategie. Und Marketingstrategie ist heute definitiv ein Erfolgsfaktor für mich, aber ich gebe ganz ehrlich zu, das war nicht immer so. Denn ganz am Anfang meiner Karriere, da war mein strategischer Fokus relativ gegen Null tendierend und ich habe mich verrückterweise aber super produktiv gefühlt. Da hat man 1000 Projekten gleichzeitig gearbeitet und auch zu jeder einkommenden Anfrage immer fleißig Ja gesagt. Irgendwann aber das Gefühl gehabt, ich komme gar nicht so richtig weiter. Und vielleicht, aber nur vielleicht, baue ich mir ja mein operatives Hamsterrad auch selber auf. Und irgendwann war dann klar, wenn man in so einem hochkomplexen Setting Marketing arbeitet, in einem Kontext, wo man mit vielen internen und Stakeholdern zu tun hat, reicht Bauchgefühl irgendwann einfach nicht mehr aus. Und ich habe mir heute drei spannende Gäste eingeladen, wobei jetzt inzwischen die Petra verloren gegangen ist. Ich hoffe, sie kommt gleich wieder. Und diesen drei Gästen möchte ich für euch ganz, ganz tief in ihren Erfahrungsschatz hineinblicken. Denn ich habe sie ausgesucht, weil sie alle aus ganz unterschiedlichen Backgrounds kommen und aus einer unterschiedlichen Perspektive auf das Thema Marketingstrategie blicken. Und ich stelle sie mal kurz vor und ich starte einfach mit Stefan. Stefan Ratgeber. Ich habe Stefan dieses Jahr bei einer Workation kennengelernt. Und was mich, Stefan, ehrlich gesagt total beeindruckt hat, als du mir erzählt hast, dass du ein ganz neues Kapitel in einer sehr erfolgreichen Karriere einschlagen wirst. Du wirst nämlich erfolgreichen Passagen bei Hays und bei Xing hast du einfach den Schuss gefasst, es ist Zeit, selbstständig zu machen. Und du hast deine eigene Strategieberatungsfirma, Ratgeber Consulting, wie cool ist das denn, ins Leben gerufen und startest jetzt vor allem für die Themen B2B-Marketing und HR durch. Auf deine Perspektive freue ich mich sehr, schön, dass du da bist.
Danke für die Einladung, Susanne.
Ich in der Runde ist Lucia. Rani Lucia hat ihr Bild pausiert, aber wir hören sie auf jeden Fall. Die Internetleitung ist, glaube ich, heute nicht ganz so stabil. Lucia schaltet sich auf Leipzig zu und da betreut sie oder baut sie als Growth Manager das Marketing für Colpari komplett von Null auf. Und Colpari ist ein sehr, sehr cooles Startup mit einem recht schwer zu erklärendem Produkt und ich hoffe, dass Gia uns ein paar Hacks später verrät, wie sie es schafft, so ein schwer erklärbares Produkt strategisch zu vermarkten. Und die dritte im Bunde ist Petra Dietrich und die liebe Petra habe ich auch in diesem Jahr live erleben dürfen auf einer Fachkonferenz auf der Bühne. Sie hat mich mit ihrem Wissen, ihrer Leidenschaft und ihrer Begeisterung für Marketing direkt geflasht. Und Petra, wenn ich irgendwann nochmal nach einem Job suche, würde ich wahrscheinlich bei dir und deinem Team anfangen, weil ich glaube, das ist ein guter Ort, um viel über Marketing zu lernen. Du leitest das gesamte Marketing für den deutschen Werkzeugmaschinenmarkt bei Trumpf und bringst garantiert auch für uns eine ganze, ganze Menge Insights mit. Ja, und ich habe ja schon versprochen, euch so ein bisschen auf den Zahn fühlen. Meine allererste Frage und da würde ich euch bitten, alle mal, ich weiß nicht, ein bisschen zurückzublicken und euch mal zu erinnern, gibt es einen ganz konkreten Moment oder ein bestimmtes Projekt, an dem ihr bemerkt habt, Strategie hat einen echten Impact, Strategie hat eine wahnsinnige Kraft, das war euch vorher gar nicht so klar. Und wie hat sich dieser Moment angefühlt? Was hat der mit euch gemacht? Es kann auch gerne eine Fuck-Up-Story sein, ich bin total offen. Und ich würde gerne mit Stefan starten. Stefan, was kommt da in deinen Sinn, wenn du über besondere Momente im Zusammenhang mit Strategie nachdenkst?
Susanne, danke dir. Wenn ich so spreche, kannst du mich ganz gut verstehen soweit?
Ja.
Geht?
Ich rede hier die ganze Zeit schon.
Okay, wunderbar. Wenn ich an diese Frage denke, ich hab auch einen Fuck-up im Kopf, aber den wollte ich gerne für noch ein bisschen später aufhängen, so als Cliffhanger. Ich denke an Gott. 2018. Sommer 2018. Ich bin eingestiegen bei Hays dort, habe einen etwas hochtrabenden Titel als Verantwortlicher für ein Vorstandsressort für Innovation und Digitalisierung gehabt. Ihr erinnert euch zurück, diese Zeit war so die Hochphase der Digital Labs und die ganzen großen Organisationen haben versucht, sich von innen zu erneuern und haben dafür separate Einheiten geschaffen. So Innovationslabore, Digital-Units und so weiter. Und das war auch mein Thema eben bei Hays in Mannheim. Und die sozusagen angetreten mit diesem großen Auftrag, wir sind eine tolle Firma, wir verdienen viel Geld, wir haben klasse Kundenzugang, wir haben gute Produkte, aber wir haben ein bisschen Sorge vor der Zukunft. Macht, dass es uns in Zukunft auch noch gibt. Hex, so nicht so, grüne Neune. Hab diesen Auftrag angenommen, auch ein bisschen aus der Selbstüberschätzung heraus und hab dann angefangen, das mal zu strukturieren. So, und was mir da wahnsinnig geholfen hat, ist ein ganz konsequenter strategischer Ansatz. Und den hatte ich vorher halt einfach so in meinen, als Arbeitnehmer in meinen vorigen Rollen so noch nicht erlebt, ne, und noch nicht so kennengelernt. Also wir haben dann auch eine Beratung von außen dazu geholt. Das war für mich sehr wertvoll, weil ich jemanden an der Seite hatte, der die Methodik kannte. Und dann sind wir so diesen Klassiker durch, ne, mit erstmal Visionsformulierung, Audit auf die Organisation, Gap formulieren zwischen Vision und Status quo und dann in einem, haben wir, Multimatrix-Segment Handlungsfelder definieren, die uns Stück für Stück auf verschiedenen Ebenen näher an diese Vision bringen. So. Und das dann aufbereitet auf irgendwie 150 PowerPoint-Folien und ganz vielen Boards und so weiter. Also sehr, sehr strukturiert, datenbasiert. Und das hat, das hat da dazu geführt, dass wir wirklich auch Ruhe hatten in dem Weg voraus. Das hat mich beruhigt. Du hast ja auch gefragt, wie hast du dich gefühlt? Ne? Ich war, das ist ja schon auch 6 Jahre her, ne? Das heißt, in Anfang 30 in einem sehr kompetitiven Umfeld. Das hat mir Ruhe gegeben, meinen Job machen zu können und mir Sicherheit gegeben, dass ich jetzt das, was ich hier vorhabe, auch machen kann. So auf der einen Seite. Und das hat dann auch wieder, vielleicht auch dann als Überleitung für die nächste Diskutantin, das hat dann dadurch, dass es sehr technisch strategisch aufgesetzt war, habe ich diese Emotionsperspektive vergessen. Und das, auch wenn Menschen in so einem Strategieprozess drin sind, sie zwar ihre Kästchen sehen und ihre Aufgaben sehen und ihre Meilensteine sehen und ihre To-Dos sehen und sowas, aber über all dem auch eine ganz hohe emotionale Komponente schwebt. Wenn du Strategie machst, willst du was verändern und du kannst nur was verändern, wenn Menschen das auch mitgeben wollen, sonst lassen sie das einfach abtropfen. Und das war auch für mich eigentlich das größte Learning, dass man bei Strategie, so aus dem Lateinischen kommend, sage ich hoffentlich nicht falsches, griechisch-lateinisch, grüne Neune. meine Lateinlehrerin Frau Groh würde mir jetzt vors Schienbein treten, dass das sehr technisch ist, aber darf es eigentlich gar nicht. Es muss emotional sein. Strategie muss technisch und emotional sein. Das habe ich da so mitgenommen.
Das ist ein super schönes Learning. Strategie muss emotional sein. Ich liebe es. Vielen Dank für das Takeaway. Das werde ich auf jeden Fall nicht vergessen. Könnte sogar ein T-Shirt-Spruch werden. Oder zumindest ein Sticker-Spruch. Dann übergebe ich gerne mal an Petra. Petra, teilst du uns auch also einen kleinen Strategie-Erfahrungsschwank aus deiner früheren Marketerzeit mit?
Vielleicht sogar noch vor meiner Marketerzeit. Ich habe ja damals nach dem Studium in der Strategieberatung angefangen und war da dann oftmals auf Projekten, gerade im Turnaround-Bereich. Und das war wirklich Also zwei Punkte von dem, was du gesagt hast, Stefan. Stichwort gerade im Turnaround ist ja sehr viel im Umbruch, ja. Und dieses eine Strategie gibt Ruhe rein, ja, weil du wirklich deine Strategie hast und dann eben deinen Businessplan und dann eben ganz konkret deine Maßnahmen drunter hast und du einfach den Plan folgen kannst und du auch dann den Banken immer sagen kannst, wir sind on track hier, da sind wir noch ein bisschen gelb, aber das holen wir da und da auf. Das bringt so eine gewisse eben Ruhe rein. Und aber eben, es kann eben auch Begeisterung schaffen. Jetzt komme ich auch wieder ins Emotionale, weil den Turnaround schaffst du natürlich nur, wenn du auch die Leute mitnehmen kannst, ja, in das Tun zu kommen, ja, weil man ist ja oftmals gelähmt dann, ja, so, oh Gott, und wir stehen kurz irgendwie vor der Pleite und mein Job und alles und wieder in dieses Doing zu kommen. Das heißt, Strategie gibt Orientierung, Strategie hilft, eine Gemeinschaft zu formen, auf etwas gemeinsam hinzuarbeiten. Genau, und weil es Menschen sind, braucht die Emotionen. Also das auf jeden Fall. Die Ängste muss man mitnehmen, ja, egal bei welcher Strategie. Es geht immer irgendwie um Ängste. Ja, auch wir kommen da nachher noch drauf, aber ich kann schon anteasern, auch bei der veränderten Rolle vom Marketing. Ja, da gibt es ja auch andere Bereiche, die da vielleicht Ängste haben, wenn dann jetzt Marketing sich verändert.
Ja, absolut. Und Lucia, kannst du uns hören? Bist du noch hier bei uns im Raum? Vielleicht mal kurze Frage an.
Ja. Ich höre, es tut mir mega leid, mein Internet ist nicht so stabil heute, deswegen mache ich auch immer Kamera ein und aus, weil ja. Dann plötzlich höre ich plötzlich nicht mehr und deswegen, ja, aber jetzt bin ich da.
Ja, aber gut, dass du ja, haltet euch. Also schön, dass du jetzt gerade abends sprechen kannst. Mich würde auch super interessieren, was du zu berichten hast, ob es da so einen besonderen Aha-Moment in deinem Leben als Marketer bisher zum Thema Strategie gegeben hat, den du teilen magst. Was war das und wie hat sich das angefühlt?
Ja, auf jeden Fall. Als ich hier bei Confari angefangen habe vor 2 Jahren, wir hatten noch kein Marketing, keine Strategie, gar nichts. Wir mussten alles so vom Null aus aufbauen. Auch die damalige Website, die war ja nicht so, die hat unser Produkt nicht so wirklich gut beschrieben oder kommuniziert. Und deswegen war die Herausforderung, jetzt etwas Neues zu bauen, beziehungsweise neu aufzubauen, genau. Und da einen Plan zu haben, eine Strategie zu haben und sagen, okay, was mache ich jetzt und was mache ich als nächstes, das hat mir auf jeden Fall eine große Ruhe und Sicherheit gegeben, wie ihr schon gesagt habt, Petra und Stefan. Es hilft wirklich sehr, auch für Selbstsicherheit. Und genau, das war auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Und da ich neu in der Firma war, war es auf jeden Fall grundlegend, dass ich mich mit dem Produkt auseinandersetze. Aber genau, weil ich da neu war, weil ich noch nicht wirklich so tief drin in dem Produkt, dass ich es noch mehr oder weniger so simpel und einfach rüberbringen konnte. Das hat auf jeden Fall geholfen, weil ich merke jetzt, wo ich ein bisschen länger da bin, ich struggle schon ein bisschen, um das Produkt so einfach wie möglich zu erklären. Und da kann eine Kommunikationsstrategie auf jeden Fall auch weiterhelfen, sich so einfach zu halten.
Ja, je mehr man lernt, desto leichter wird es nicht unbedingt strategisch zu arbeiten, weil man ja immer mehr Fakten und Informationen, die man kombinieren kann. Vielleicht in dem Zusammenhang kann ich meinen allergrößten Aha-Moment teilen und ich musste da überhaupt nicht lange nachdenken. Ich weiß sofort, welcher der war und das war der Sommer 2016, als ich zum allerersten Mal das Business Model Canvas gesehen habe und ich habe dieses Modell gesehen und ich dachte, oh mein Gott, wie schön ist das? Man kann alles auf einer Seite zusammenfassen, auf einmal wird Komplexität so einfach. Das hat so viel in mir ausgelöst, weil ich dachte, vielleicht kommt man ja weg von diesen 150 PowerPoint-Slides, Stefan, mit denen du am Anfang kämpfen musst. Das ist dann so ein Next Level, wenn man so die Essenz von einer Mission, einer Vision aufs Papier bringen kann, in der sich dann auch so alle andocken können. Da entfaltet sich dann nochmal eine besondere Kraft, weil für alle so eine maximale Klarheit besteht, wo wollen wir hin und warum und was ist jetzt der nächste wichtige Schritt und nicht die ganzen Faktoren da so drumherum. Da ging es bei mir auf jeden Fall los, dass ich so dachte, okay, das Thema Strategie ist ein Game Changer, wenn ich dem mehr Zeit widme.
Und Petra, Strategie gibt halt auch Fokus, ne? Also Susanne, ja. Dann in dem Fall, ja. Es lässt halt, genau, es fokussiert sich halt aufs Wesentliche und lässt halt das Drumherum halt weg und dann weiß man eben auch wieder, ah, okay, das und wie du es gesagt hast, Rani, ist alles hintereinander, alles nacheinander. Lucia, Entschuldigung.
Alles gut. Ja, voll. Also ich kann mich da anknüpfen, weil es ist immer schwierig, dann auch zu priorisieren. Man hat so viele Ideen, die so rankommen und man denkt, ah ja, das wäre auch cool, ja, das können wir auch so machen.
Da bist du mir alles gut. Okay, ich würde sagen, während Lucias Leitung sich wieder einschwenkt, würde ich gerne mal ein Thema aufgreifen. Denn Petra, du sagtest gerade, dass die Rolle des Marketings sich so ein bisschen verändert und das nehme ich auch ganz stark wahr. Ein Fun Fact, es gibt sogar in der aktuellen Studie vom BVIK, also dem Bundesverband für Industriekommunikation, zum Thema Marketing, Budgets und B2B, eine sehr interessante Zahl, die ich mal mit euch teilen möchte. In der Studie wurden B2B-Marketer befragt, natürlich zum Stellenwert des Marketings in B2B-Organisationen. Und 2 von 3 B2B-Marketern geben an, dass die Rolle des Marketings immer weiter wächst, dass Marketing immer stärker in zentrale Geschäftsentscheidungen eingebunden wird und an strategischer Bedeutung gewinnt. Das finde ich persönlich eine super, super gute Entwicklung. Da habe ich viele Jahre drauf gewartet, auf diesen positiven Shift. Und da entsteht jetzt gerade so ein Momentum und ich frage mich, wie können wir diesen Wandel auch für uns nutzen und vor allem, welche typischen Fehler können wir vermeiden, wenn es um B2B-Marketing-Strategie gibt, um diesen positiven Trend weiter auszubauen. Und Petra, du hattest es eben so angeteasert, gibt es typische Fehler, die du eventuell beobachtest, wenn B2B-Marketer mit der Marketing-Strategieplanung beginnen, auf die wir besser verzichten sollten?
Ja, also was ich glaube tatsächlich, dass vielen Marketern gar nicht klar ist, was ist eigentlich meine Rolle. Ja, also und dass man selber ein unklares Rollenbild hat oder man hat ein Rollenbild, aber das ist unklar im Unternehmen. Also was ist eigentlich der Beitrag vom Marketing? Und durch dieses unklare Rollenbild kommt es zu einer unklaren Zielsetzung eigentlich. Was soll Marketing tun? Wenn man den Vertrieb fragt, dann ist es eher Vertriebsunterstützung, ja, aber dann gibt es natürlich auch Thought Leadership-Themen oder auch Branding-Themen. Die werden jetzt für den Vertrieb und aus einer Vertriebsstrategie gar nicht so relevant. Und aus diesem unklaren Rollenbild und dieser unklaren Zielsetzung ist oftmals oder beides ist oftmals einfach auch das Resultat von einem fehlenden Austausch. Also auf Augenhöhe, ja, was kann Marketing, was braucht der Vertrieb, was braucht der Service? Ja, gerade in einer Marktgesellschaft, da geht's ja wirklich drum, wie können wir gemeinsam holistisch gesehen den Kunden in den Vordergrund nehmen und dadurch, dass sich ja die Rolle so geändert hat. Aber viele auch immer noch denken, naja, Marketing ist ja irgendwie doch verlängerte Werkbank vom Vertrieb. Ja, hier machen wir einen Flyer oder wir brauchen ein E-Mailing oder wir brauchen ein Prospekt. Und man noch gar nicht verstanden hat, dass wir mehr können. Ja, wir können ja mehr, aber viele wissen das noch nicht. Und dieses ganze Thema Customer Journey, ja, und dann man soll den Content entlang des Sales Funnels aufbauen. Das sind ja für viele ja böhmische Dörfer, wenn man jetzt nicht selber mit Marketeers spricht. Und das zu übersetzen in eine Sprache, wo der Gegenüber einfach versteht und wo man eben auch dann versteht, also beide Seiten, ja, wo wo sind die Punkte vom Vertrieb, wo sind die Punkte vom Marketing, wie kommt man zusammen, und man aus dieser reaktiven Zurufshaltung rauskommt, ja, in eine auf Augenhöhe besprechende Strategie, ja, dass man eben wirklich sagt, okay, was ist eure Strategie Vertrieb, ja, wo seht ihr eben Lücken, wo kann Marketing eben einen Beitrag leisten, um diese zu schließen, was sind unsere Stärken, ja, gerade auch dann im Digitalen, ja, und mehr zusammenzusprechen. Und wir haben wirklich viel uns ausgetauscht und haben jetzt auch mit dem Vertrieb tatsächlich Service-Level-Agreements ausgearbeitet. Wir haben ganz viel Kommunikation, weil sich da auch ganz viele natürlich Ängste auch ergeben, ja, irgendwie. Also man hat da halt irgendwie, also zum einen, ja, wie sprechen wir jetzt mit Kunden, ja, wie komme ich von A nach B, ja, also spreche ich die jetzt nur noch digital an, ja, auch die Kanäle verändern sich, wie spreche ich in den Kanälen, ja, also wir haben jetzt kein TikTok, aber auf TikTok muss ich ja ganz anders kommunizieren als dann jetzt eben auf LinkedIn oder wie ich halt vielleicht früher auch kommuniziert habe. Ich meine, wir sind ein sehr konservatives, traditionelles Unternehmen, ja, und auch Stichwort Wertekonflikte mit dem Vertrieb, ja, der Vertrieb ist sehr autonomiegetrieben, ja, der braucht er keine Unterstützung, aber irgendwie ja doch. Und dann kommt Marketing, die ja oftmals sehr eben gemeinschaftlich agieren, und da gibt's ja dann irgendwie auch so ein bisschen Themen. Also es gibt ganz viele Sachen, auch ja, Stichwort Macht, ja, oh Gott, plötzlich will Marketing oder auch Lead-Management, ja, spricht jetzt plötzlich mit Kunden. Vorher war das doch mein Kunde, jetzt sind es unsere Kunden. Also da gibt's ganz viele Sachen, und ich glaube, Kommunikation hilft da einfach, dieser Austausch, Regelaustausch zu sprechen, über Fälle zu sprechen, auch über Feedback, ja, zu bekommen, was läuft gut, ja, was läuft schlecht im Markt, wo braucht's noch Anpassungen auch vom Marketing. Ich glaube, so einen Regelkreis, ja, den braucht's halt ganz, ganz intensiv, auch um die Veränderungen dann zu besprechen, und dann natürlich Zahlen, Daten, Fakten, ne, aber das können wir ja jetzt ja inzwischen auch mehr messen, immer mehr. Und das ist, glaube ich, auch das Wichtige, sich sichtbar machen und transparent zu machen, was man tut.
All das, was du beschrieben hast, klingt auf jeden Fall ziemlich herausfordernd. Aber ich finde, das sind auch genau die Gründe, warum B2B-Marketing eine der spannendsten Aufgabenfelder für mich überhaupt ist, um seine Zeit zu investieren, weil man halt irgendwo ganz bewusst auch Dinge in Frage stellen muss. Ich glaube, ohne den Mut kann man all das, was du gerade angeschrieben hast, diesen Wertekonflikt, dieses veränderte Rollenbild, diese unglaubliche Komplexität der Buyer Journey überhaupt gar nicht angehen. Wie sieht denn bei euch aus, Stefan und Lucia? Habt ihr da, resoniert das mit euch, was Petra gerade also angerissen hat?
Auf jeden Fall. Man spricht auch nämlich immer mehr über Growth, also Wachstumsabteilungen, wo zum Beispiel Marketing und Vertrieb dann vereinbart werden, weil es halt viele Synergien gibt, die ausgenutzt werden sollten und die sonst halt ausgeschlossen werden und dann viel Potenzial verschwunden wird. Und ja, also Vertrieb ist es auch, also es gibt auch die andere Abteilung, die eine sehr wichtige Rolle in einer Marketingstrategie oder im Job vom Marketing spielen könnten, wenn halt kommuniziert werden würde zwischen diesen Abteilungen. Ich sehe das auch sehr hier in meiner Firma, weil wir uns um Kundenservice kümmern, und ich sehe, wie das passiert bei unseren Klienten, wo Kundenservice einfach als eine so eigenständige Insel betrachtet wird, die keiner so wirklich mitnehmen möchte und so laufen lässt. Aber der könnte tatsächlich einen großen Erfolgsfaktor sein, auch für eine Marketingstrategie, weil was für ein Feedback man da sammelt durch Kundenservice, was sind die Produkte, die am meisten geliebt werden, diejenigen, die die größten Probleme haben, welche sind die happiest Kunden ever. Und die konnte man wirklich mit einbeziehen in einer Marketing-Kommunikation, nicht nur durch positive Bewertungen, sondern auch, man könnte diese Menschen auch mal zu Interviews einladen und sie zum Beispiel ein bisschen mehr in das Produkt von der Firma einnehmen und sie als Elementen auch von User-Generated-Content dann benutzen zum Beispiel. Also benutzen ist kein schönes Wort, aber es versteht, was ich meine. Und ja, wie Petra schon sagt, es gibt so viele Synergien, die einfach leider noch nicht benutzt werden, aber so in einem Growth-Abteilung-Mindset vielleicht besser ausgenutzt werden können.
Mhm. Und was mich interessieren würde, Lucia, fällt es dir, Dinge zu hinterfragen oder zu sagen, nee, stopp, ich glaube, das ist jetzt keine gute Idee, wenn der Rest deines Teams vielleicht dafür ist? Hast du schon das Gefühl, dass du oft, also manchmal hat man ja das Gefühl, dass jeder Marketing kann und jeder gerne Marketing macht, aber trotzdem gibt es ja eine Person, die auch dafür verantwortlich ist. Wie stellst du sicher, dass letzten Endes du auch die Oberhand behältst oder die quasi Strategie auch, die Marketing-Strategie auch vor allem kontrollieren kannst in deinem Team, was total quälig ist?
Ja, auf jeden Fall Kommunikation mit anderen Teilnehmer und Begründungen durch Zahlen, Daten und Fakten, weil wir haben auch gesagt, ja, Strategie ist auch Gefühl, aber Gefühle muss man mit Zahlen, Daten, Fakten begründen können. Und auch wenn es ein cooles Gefühl ist und eine coole Idee, muss man schon im Hintergrund behalten, was die Zielgruppe will, wo sie sich befindet, und dadurch kann man die Kontrolle besser behalten.
Ja, und vor allen Dingen auch lernen, gell, was funktioniert und was halt nicht, finde ich. Also man hat ja manchmal Ideen und dann denkt man sich so, Mensch, das wäre doch jetzt genau das, lassen Sie mal ausprobieren. Und dann war es nicht oder es war dann doch. Aber man kann es dann eben, man weiß es dann wenigstens und hat nicht nur das Bauchgefühl, das hat sich jetzt gut angefühlt oder nicht.
Susanne, deine Ausgangsfrage war ja, was sind auch so die typischen Fehler, ne, die ich mache in einer Marketingstrategie? Und vielleicht liegt da schon ein typischer Fehler, zumindest jetzt nach meiner Erfahrung, nämlich, dass Marketingstrategie abgekoppelt von anderen strategischen Elementen der Organisation gemacht wird. Also ich ziehe mich als Marketing zurück und mache mal meine eigene Marketingstrategie und dann gibt es halt eine Vertriebsstrategie und eine Servicestrategie und eine Product Strategy und das passt alles nicht mehr zusammen. Das ist für mich so schon mal der eine ganz große Punkt. Und dann wird viel zu selten von Marketing, ich kenne auch immer noch zu wenig Marketeers, die wöchentlich mit Kunden reden. Absoluter Fuck-up. Also du musst mit Kunden, sonst kannst du den Markt nicht verstehen. So. Da reicht es auch nicht, Google Trends zu lesen und Google Analytics von der Website mit einzubeziehen. Ne? Da, so, also du brauchst den Kundenblick drin. Und dann aus meiner Sicht so dritter großer Fehler, warum Marketing dann in der Unternehmensstrategie, weil nur das kann es eigentlich sein, integriert in die Unternehmensstrategie, da oft noch nicht so richtig stattfindet, ist, dass auch viele diesen Bereich noch zu sehr als, ihr macht mal ein bisschen Social Media, bunte Bilder und noch ein Event betrachten und wir uns auch selber noch dann immer wieder mal auch klein machen lassen und sagen, oh, cool, ich habe eine schöne Social Media Kampagne, ich darf TikTok ausprobieren und dann fokussiere ich mich da halt 6 Monate drauf, während die anderen die dicken Bretter gebohrt haben. Ne? Also Marketing ist aus meiner Sicht viel zu wenig ambitioniert in dem, was es in Organisationen erreichen kann. Und das ist das, wo du mit der BIVK-Studie auch drauf anspielst. Ne? Wir haben B2B wird gerade massiv durch E-Commerce kommerzialisiert. Ja? Also E-Commerce wird ein massiver Treiber von Wachstum. Wir sehen, dass das deutsche Industrie- und Maschinenbau, Automotive-Modell, wie wir unsere Wirtschaft treiben, nicht mehr funktioniert. Das liegt nicht nur daran, dass wir irgendwas bei E-Mobilität verpennt haben, sondern dass wir auch keine Vermarktung können. Also wir müssen nicht so wie Tesla Marketing machen. Das ist vielleicht ein bisschen drüber, aber wir müssen auf jeden Fall ein bisschen mehr wie die amerikanischen großen B2B-Organisationen Vermarktung betreiben. Und da ist diese Riesenambition auch drin, die wir ausfüllen können als Marketer mit strategischen Elementen, die in die Unternehmensstrategie reinkommen. Keine 17, aber 3. Und dann hast du diese Growth-Teams, ne, von denen Lucia auch sprach. Für mich
Wenn ihr das nächste Mal live bei unseren Experten-Roundtables mit dabei sein wollt, schaut mal auf digitalkonferenz.net vorbei. Dort findet ihr immer das Programm unserer aktuellen Digitalkonferenz.
Ich glaube auch nicht mehr an Service-Level-Agreements mit dem Vertrieb. Ja, das funktioniert nicht. Du schaffst nur Misstrauen. Du schaffst eine interne Referenz, die dazu einlädt, Widerspruch einzuheben. Und dann ist die nächste Diskussion neben, okay, jetzt haben wir es innerhalb des Service-Level-Agreements diese 100 Leads abgearbeitet und da ist aber nichts rausgekommen. Dann heißt es, naja, wir haben aber scheiß Leads bekommen. Und der Marketeer sagt
aber
dann
deshalb,
zum Vertrieb.
Aber deshalb ist es eben genau wichtig, dass man diesen Austausch hat. Ja, die Service-Level-Agreements dienen als Gesprächsgrundlage, ja, weil du sonst, auf welcher Basis sprichst du sonst? Also, und das finde ich eben, das hilft uns einfach viel klarer zu sprechen. Und wenn irgendwie frühzeitig dann eben zu sagen, also das, was da gerade kommt an Leads, das irgendwie entspricht nicht dem, was wir wollen. Und dann kannst du aber sagen, okay, was konkret braucht ihr denn anders? Ja, weil immer dieses, das entspricht nicht dem, also ist blöd, schlecht. Ja, was konkret ist schlecht dran? Was braucht ihr? Also man kommt da über, also für uns bildet es einfach eine gute Grundlage, auf der man sich einfach besser austauschen kann. Und man sich auch fokussiert.
Was total gut ist, wenn wir, wenn du mit einem CRM arbeitest und du machst auf der einen Seite Lead- oder Demand-Generierung und auf der anderen Seite Verwandlung und Weiterentwicklung und gibst dann auch zum Beispiel über feste Dropdowns, die man nicht wegdrücken kann, ne, sammelst du strukturiert Feedback ein. Also auch diese Gesprächsrunden sind meistens schlecht vorbereitet und führen zu wenig. Also datenbasierte Grundlage zu haben, auf der wir dann miteinander reden können, ist total relevant. Und mittlerweile, das ist jetzt so meine Erfahrung aus 3 Jahren, wo wir das miteinander so gemacht haben, bei der New Work SE, wo wir sehr starken B2B-Vertrieb hatten, der auch sehr viel auf Telefon basiert hat und Kundenmeetings und das dann durch Marketing und Branding ergänzt, ist, dass wir das in eine Unit zusammengefahren haben am Ende. Also nicht mehr, es gibt ein CMO und ein CSO, sondern es gibt das alles in einer Struktur. Und ich glaube, dass das an vielen Stellen die Zukunft auch wieder sein wird, weil sonst diese Units immer nur vielfach gegeneinander gebaut werden.
Wenn man jetzt Marketer ist, in keiner Unit so eine One-Man- oder One-Woman-Show, ich frage, weil ich selber in so einer Rolle viele Jahre tatsächlich gesteckt habe, weil es meine Frage auch an euch mit Erfahrung im Leiten größerer Teams, wie schafft man es denn, an den Tisch der Entscheider sich vorzukämpfen, wenn man ja eigentlich kein Backup hat und wenn man quasi da alleine in so einer großen Organisation ist. Was sind da gute Momente?
Susanne, da eine Rückfrage. Bist du eher Brand oder bist du eher Vermarktung?
Naja, ich bin doch der berühmte T-Shaped-Marketer, der quasi alles macht. Beides, Stefan.
Ja, wahnsinnig schwierig, ja, sich auf die und vielleicht fast so ein Sisyphus-Job, ne, würde ich mal sagen. Sich dann zu fokussieren auf eine von beiden Ebenen, bin ich derjenige, der meiner Organisation hilft, gutes Storytelling zu betreiben, top of funnel, ne, will ich gerade von Love Brand reden, aber eine Marke zu beschreiben und zu kreieren, über die dann und dann die anderen zu nutzen, weil es ein attraktives Storytelling ist, ein attraktives Narrativ ist, dass die dann sozusagen meine Arbeit machen in der Verbreitung der Geschichte. Das wäre mein einer Fokus, den ich dir raten würde. Und wenn du das nicht kannst, wenn Storytelling nicht deins ist, dann würde ich auf diese Performance-Schiene gehen und sagen, okay, ich nehme mir 1, 2, 3 Themen raus, Channels vielleicht sogar raus und über die generiere ich Erfolgsgeschichten, an die eine Business-Zahl geknüpft ist und an diese Business-Zahl knüpfe ich Versprechungen in die Zukunft, um daraus ein Team aufzubauen und dann Stück für Stück zu wachsen. Ja. Petra, wie würdest du das machen?
Ja, zweiteres, also unser Unternehmen ist sehr, sehr zahlengetrieben und ich hatte auch ein sehr, sehr kleines, überschaubares Team. Genau Zweiteres haben wir gemacht, um einfach auch mehr Kapazität bekommen zu dürfen.
Vielen Dank.
Transparent machen, was man leistet. Und das haben das fokussiert und eben nicht das, was ich vorher sagte, kannst man noch hier, wir brauchen noch bei dem Produkt einen Flyer und da brauchen wir noch einen Prospekt und da braucht man noch das und da brauchen wir noch einen LinkedIn-Beitrag und so, sondern eben das auf eine Technologie oder eine Produktschiene zu machen, wo man dann eben auch messen kann. Und wir bekommen auch immer noch, ich nenne das immer so Eintagsfliegen, ist halt schwierig, ne? Das, ich habe kürzlich kam auf LinkedIn so ein Bild, das fand ich total super. Das war so zwei Pflanzen nebeneinander. Bei der, die eine Pflanze wird kontinuierlich immer mit ein paar Tropfen gegossen und die andere Pflanze, die kriegt halt nur einmal, aber halt einen riesen Schucker und dann halt nix und alle. Und das ist ja genau das, man muss kontinuierlich dranbleiben. Ja, ich fand dieses Bild einfach so eindrucksvoll, ja, weil das genau das ist, dieses, jetzt machen wir mal einen Mailing, schwupps, und dann so, wieso wird da nichts draus? Und da muss eben dann, oder da kann dann nur ein Umdenken stattfinden, indem man eben solche größeren Kampagnen mal eben macht. Und genau das haben wir auch dann gemacht, haben versucht, so uns dann den Freiraum zu schaffen und dann diese mit ein, zwei solchen Kampagnen zu starten. Und da kamen dann halt ganz andere Ergebnisse plötzlich raus. Und das war nachher überzeugend.
Und gleichzeitig, ich bin völlig bei dir, Petra. Und gleichzeitig, was so meine Erfahrung ist, dass es auch nicht so cool ist, halt immer diese Organisationseinheit zu sein, die Nein sagt. Also, weil wenn du halt auch, also ich habe das auch erlebt, ne, und auch selber auch war ich in dieser Rolle. Wir haben uns auf die großen drei Themen fokussiert, habe ich ja gerade selber gesagt, und sind dann aber echt ins Straucheln gekommen, weil uns über ein ganzes Jahr lang rechts und links die Leute angeschossen haben und immer wieder im Marketing, die machen ja nichts, die arbeiten ja nichts, die waren heute schon wieder nicht im Büro, weil die ständig Nein sagen, da sind noch 17 Tickets offen und dann, ne, dann hast du so eine Vorstandsdiskussion, da sind noch 17 Tickets offen und keiner weiß eigentlich genau, was dahinter steckt. Also was mir da geholfen hat, ja, auch klassisches Outsourcing zum Beispiel, diese, wie hast du es genannt? Eintagsfliegen. Diese Eintagsfliegen outzusourcen. Also als Marketing, und das ist dann auch wieder, Strategie ist ja Fokus. So, damit ich mich mit meinem Kernteam auf das fokussieren kann, was jetzt meine Kernaufgabe ist, in irgendeiner Form einen Weg zu finden, wie ich diese Eintagsfliegen gut bearbeite, indem ich die über ein Ticketsystem, Vertrieb passt nicht dann jeder, aber vielleicht gibt es einen anderen Weg. Also wir haben das zum Beispiel mal, ich habe das mal über eine Designerin dann einfach outgesourced auch, Eintagsfliegen aufgenommen, abgearbeitet, in eine Queue gepackt und da immer wieder was trotzdem geliefert, ohne das Kernteam abzulenken. Und das finde ich hat uns geholfen, halt auch intern einfach, du kennst das, du läufst über den Flur und dann ruft jemand rüber, Mensch, Petra, letzte Mail, habt ihr cool gemacht, danke. Du weißt ganz genau, es war so ein Sonderlöckchen, was irgendwie rechts, links, oben einmal für ein Event gebraucht wurde. Aber hat trotzdem einen kulturellen Impact.
Das ist eine auch gute Idee.
Ja,
ist auch gut, ja. Ja, weil das ist genau das. Man ist so oftmals der Neinsager und der Spielverderber. Wobei ich auch finde, man muss auch eine strategischere Beratungsrolle einnehmen und eben auch überzeugen, dass manche das Eintagsfliegen-Problem erklären, ja, und auch da kommunizieren und diesen Change drüber bringen, weil wir lieben Ideen, ja, die wir bekommen. Manche kann man ja sogar aufbohren dann, ja, weil du denkst so, wow, das ist eigentlich eine viel geilere Story, die man viel größer spielen kann. Aber dann gibt's halt auch wirklich diese Mini-Eintagsfliegen, wo man vielleicht dann sagt so, also passt in keine Strategie, also passt eigentlich auch strategisch nicht so richtig, ist jetzt eigentlich nur sowas. Aber wenn man die dann trotzdem noch befriedigen kann, finde ich, ist das eigentlich sehr charmant.
Ja, als guter Punkt, Petra, auch diese Hybris als Marketing zu meinen, wir sind die Einzigen, die guten Ideen haben. Also das ist mir schon Oldbärme passiert. Und dann bügelst du die Ideen von jemand anders weg, weil er sie vielleicht nicht so in Marketing-Sprech verpacken kann. Aber da nochmal genauer hinzuhören, finde ich auch total wichtig und relevant. Ja, das nehme ich auch nochmal mit.
hat man seine strategischen Ziele klar und weiß man, wie die eigene Arbeit an die Unternehmensziele andockt, finde ich, kann man auch viel besser unterscheiden, ist Design-Tagsfliege sinnvoll oder nicht, weil oft zahlen ja Design-Tagsfliegen auch nur auf die Ziele der Abteilung ein, die manchmal vielleicht auch vollkommen autark für sich losgelöst von der Unternehmensstrategie funktioniert. Dann hat man auch eine ziemlich gute Argumentationsspielraum, um dann die Alltagsfliege zu modifizieren. Und in der Zwischenzeit ist eine Frage aus dem Publikum reingekommen, die an euch alle geht. Die würde ich gerne mal stellen. Sie passt nämlich auch wirklich gerade perfekt zur Diskussion. Ein Teilnehmer fragt, wie haltet ihr eure Marketingstrategie eigentlich fest? Nutzt ihr dafür spezielle Tools zur Dokumentation? Oder hat sich bei euch ein klassisches Strategiedokument bewährt? Mich würde interessieren, welche Erfahrungen ihr gemacht habt. Und Lucia, falls du noch uns hören kannst, nur weil wir dich nicht sehen können, heißt das ja nicht, dass du nicht da bist. Falls du uns hören kannst, dann kannst du gerne starten und mal deine Erfahrungen teilen. Wie dokumentierst du Strategie? Wie legst du das Fundament für deine Strategiearbeit? Und ich würde sagen, Lucia ist später dran. Mag einer von euch beiden vielleicht starten. Wer hat gute Tipps, Tool-Tipps oder Prozess-Tipps zu teilen?
Peter, du lächelst mich so auffordernd an. Über den virtuellen Kanal soll ich das interpretieren? Okay. Was ich ja vorhin gesagt habe, ist Integration von Marketingstrategie in die Unternehmensstrategie ganz zentral. Also das heißt, bitte, nimm nicht irgendein anderes Format, als es dein CEO oder die Geschäftsführerin macht. Also ne, wenn es eine Unternehmensstrategie gibt, dann nimm das Format. Das ist für mich mal das allererste Learning oder die allererste Bitte. Sonst wird es immer eher abgelehnt werden. Also das heißt, und wenn die Geschäftsführerin einen PowerPoint hat, dann nimm PowerPoint. Wenn sie das in Excel macht, dann nimm Excel. Wenn sie das in Word macht, dann nimm Word. PowerPoint wird oft der Klassiker sein, in 3-4 Folien mit einem House of Strategies dann auch für eine ganze Organisation zu machen, mit zentralen Parametern. Das finde ich einfach, ist gut präsentabel, darum geht's ja immer. Strategie muss kommunizierfähig sein. Das finde ich ein gutes Tool dafür grundsätzlich. Nicht unbedingt bei der Erarbeitung, ganz wichtig, ne? Wir unterscheiden hier, also das ist ein potenzielles Ergebnis, ein Zieldokument, das dann auch verbreitet werden kann. In der Erarbeitung würde ich andere Sachen empfehlen. Und wenn ich auf so strategische Tools wie zum Beispiel OKRs, also Objectives und Key Results gucke, dann ist das ein Klassiker, das in der Online-Excel zu machen, wo jeder drauf Zugriff hat. Es ist transparent. Du kannst schnell die Einstufungen machen, ne, die du dann ja jede 14 Tage oder alle 10 Tage auf die OKRs machst. Was ist mein Erkenntnislevel und meine Confidence, dass ich das Ziel erreichen werde? Das finde ich da auch noch ein ganz gutes Werkzeug. Vielleicht mein Learning jetzt so aus 13 Jahren Strategie mit B2B-Marketing, dass es nicht aufs Tool ankommt.
Starkes Statement.
Vielleicht aus meinen 10 Jahren von jetzt im Marketing, im Januar werden es 10 Jahre im Marketing bei Trump in Deutschland. Und wir waren am Anfang nicht unbedingt Teil der Strategie. Das kam jetzt dann erst über die Jahre, ja, dass ich dann immer mal gefragt hatte, darf ich mal bitte die Vertriebsstrategie sehen? Was sind denn da eure Themen? Wie können wir denn da unterstützen? Und wir haben ja unsere große Unternehmensstrategie und daraus ergibt sich dann die Länderstrategie und wir setzen uns dann zusammen eben im Land. Also zuerst guckt sich jeder mal diese Strategie an und dann überlegt sich jeder Bereich. Also wir sind im Prinzip 3 Bereiche. Wir sind eben der Marketing, Vertrieb, technische Kundendienst. Jeder überlegt sich so, wie können wir darauf einzahlen, ja? Und dann werden dann einfach die einzelnen Themen dann besprochen und so kommen wir da auch rein. Und wir sind eben auch. Deshalb, ich dachte, vielleicht gibt's irgendein cooleres Tool. Wir haben auch PowerPoint, ja, aber das ist halt dann auch dem geschuldet, dass das natürlich dann auch durch die verschiedenen Gremien geht. Und wir nutzen auch die beschriebene Online-Excel für OKR, genau.
Wie viel Raum ist da für Kurskorrekturen in euren Strategieprozessen? Weil manchmal ändert sich ja auch was und auf einmal tritt was Unvorhergesehenes ein und muss dann reagieren. Gibt es da regelmäßig auch so Feedback-Loops, um das einzufangen in euren Prozessen?
Also wir haben unterschiedliche Szenarien auch, ne? Also wir haben nicht nur the one and only, sondern eben auch Best Case und Worst Case. Und okay. Gerade in so einer Rezession, wo wir uns jetzt halt gerade befinden, ist es halt auch wichtig, so eins zu haben.
Okay.
Was ich nicht machen würde, Susanne, und vielleicht spielst du auch da ein bisschen drauf an, ist diese 5-Jahres-Pläne, die wir so von früher noch kennen, in sehr stabilen Umfeldern. Also ich glaube an 10-Jahres-Vision. So, und die wird nie erreicht. Und ich schieb die immer rollierend vorne raus, aber das ist mein Nordstern, wo ich einfach durch die Wüste hinterher wacke. Und dann habe ich, Petra hat ja auch OKRs erwähnt, also habe ich Strategiesysteme, die in sich schon tragen durch ihre Anwendung, dass man sie anpassen kann auf die Verhältnisse und die sich verändernden Verhältnisse. Und da bin ich auch nicht der Fan davon, alle 4 Wochen eine Strategie zu verändern, außer es gibt einen externen Schock. Ja, also vielleicht müssen wir heute Nacht, je nachdem wann das ausgestrahlt wird hier, mal gucken, ja, sich auch gerade daran erinnert, warte mal. Also wir sind einen Tag vor der amerikanischen Präsidentschaftswahl. Vielleicht wird das etwas sein, was zur Anpassung von Strategien in vielen Organisationen führt. Aber ansonsten eine quartalsweise Agilität über eben OKR, finde ich, reicht dann auch aus, um immer wieder mal anzupassen. Sonst schaffst du auch hintenrum zu viel Muder, also zu viel Waste in der Organisation, wenn man, ja, die da oben haben schon wieder Strategie geändert, haben die eigentlich mal, können die mal ein bisschen Kontinuität behalten, ne? Also dem sich nicht auszusetzen. Das geht über OKRs ganz gut.
Da kommt nämlich genau wieder das Thema vom Anfang zurück. Ja, es soll ja Leitplanken geben und eben auch eine gewisse Ruhe reinbringen zum Arbeiten. Ja, und wenn du halt alle 3 Monate deine Strategie änderst, dann passiert halt genau das nicht.
Da bin ich bei dir. Ich denke trotzdem aber, dass wenn man zum Beispiel über seinen Customer Service oder über andere Fühler, die man so ausstreckt, Feedback aus dem Markt bekommt, lernt man doch so viel, dass es feinere taktischere Anpassungen doch, dass es immer wieder Potenzial dafür gibt, einfach schneller Abkürzungen zu finden.
Die man vielleicht aber vorher taktisch. Taktisch, genau, ja. Aber nicht unbedingt strategisch. Strategisch ist ja genau. Übergeordnet. Taktisch ist bei uns auch. Manchmal haben wir halt gesagt, okay, die und die Themen sind jetzt schwerpunktmäßig und dann kommt irgendwas anderes und dann sagt man sich so, um Gottes Willen, wir müssen jetzt einfach umschiften und auf das andere Thema oder so gehen. Also das muss ja immer möglich sein, aber eben dann wieder mit Fokus, ja, und nicht mit, ich mache dann daraus 10 Eintagsfliegen, sondern eben, wo kommt dann wieder der Fokus drauf?
Und auch hier ganz, also nur wäre vorsichtig, über welches Stöckchen springe ich auch als Marketer. Ist beliebtestes Instrument in so Vorstandsgremien oder ähnliches, eine schöne Geschichte zu erzählen, was unser Kunde XY, am besten noch ein großer, wichtiger, gestern erlebt hat. Und dann erzählst du diese eine Geschichte, Menschen lieben Storytelling und hast auch wenn es eine Meinung ist, mit einem sozusagen Beispiel ist gleich, N ist gleich 1, erzählst du eine Geschichte und veränderst die Strategie dadurch. Und da war ich total vor. Also auch dann zu sagen, auch als Marketer, jetzt war der Vorstandsvorsitzende auf unserer Website und die war grün und das geht ja gar nicht. Grün ist furchtbar, wir brauchen aber blau. Und dann erstens sagen, okay, runterdampfen, ich springe da jetzt nicht drüber. Wir quantifizieren das erstmal. Ja? Genauso wie mit Kundenfeedbacks. Der neue Preis ist viel zu hoch. Macht der gar nicht. Oder die Willingness to pay wäre viel höher. Wir erhöhen jetzt den Preis um 38%. Und dann erzählst du eine coole Geschichte und auf einmal nicken alle und dann ist der Preis um 38% höher und deine Marketing-Conversions sind voll am Arsch. Also da auch zu sagen, über was springe ich jetzt hier und wie quantifiziere ich überhaupt solche Anekdoten? Wie erkenne ich auch dieses manipulative Instrument von Anekdoten? Ja, wenn man viel Politik-Talkshows guckt, dann sieht man das immer wieder. Es gibt nichts Besseres im Storytelling, aber es ist auch total gefährlich. Und das dann ins Leere laufen zu lassen, zu quantifizieren und daraus dann strategische Ableitungen zu treffen, wäre da meine dringende Handlungsempfehlung.
Wahnsinnstipp. Das kann man nicht früh genug lernen, würde ich sagen. Lucia, während du kurz nicht bei uns warst, gab es eine Frage aus dem Publikum. Ich weiß nicht, ob du die mitbekommen hast, aber ich wollte sie dir auch noch stellen. Und zwar, wie hältst du eigentlich deine Marketingstrategie fest? Nutzt du spezielle Tools zur Dokumentation oder hat sich bei dir ein klassisches Strategiedokument bewährt? Welche Erfahrungen hast du gemacht? Kannst du da deine Erfahrung mit uns teilen?
Ja, ich habe auch zwischendurch kurz was gehört und ich habe OKRs gehört und wir benutzen tatsächlich auch den OKRs-Framework und das hilft auf jeden Fall sehr, dann eine Strategie festzulegen, mindestens für die kommende 3 Monaten, weil wir haben es gesehen, es ist alles im Wandel. Aber es ist voll gut, dann einen Fahrplan zu haben und zwar in Abstimmung mit den Company-Ziele und mit den anderen Abteilungen. Und das finde ich eine sehr, sehr gute, ein sehr gutes Framework und da dann vernünftig weiterzukommen, weil die unterschiedlichen Abteilungen, die werden nicht so als einzeln betrachtet und deswegen und dementsprechend auch das Marketing, sondern als alle viele kleine Pferde, die am gleichen Kutschen ziehen, quasi. Deswegen OKRs benutzen wir auf jeden Fall. Sonst so wirklich praktisch so ein Tool wie Asana oder ClickUp, wo da alles organisiert wird für die Organisation der täglichen Arbeit, fehlt bei uns auch nie.
Mhm. Wie viel Raum in deinem Alltag nimmt dann so die Strategiearbeit ein oder Meetings mit deinem Team, um dann einfach zum Beispiel da Kurskorrekturen anzunehmen oder Updates zu geben? Würdest du sagen, es hat absolute Priorität oder wünschst dir mehr Zeit zu haben?
Ich wünschte mir mehr Zeit dafür zu haben, tatsächlich. Aber ja, ich hätte gerne mehr Zeit dafür, weil dann tägliche Arbeit nimmt tatsächlich viel Zeit in Anspruch und es gibt immer Sachen, die von der Seite aus der Seite reinfliegen oder gesagt neue Idee, die umgesetzt werden sollten. Und deswegen ist es auch leider leicht, wenigstens für mich, mich ein bisschen ablenken zu lassen von der Strategiearbeit und von großem Fahrplan. Mhm.
Ja. Wo wir gerade beim Thema Tools sind, es gibt ja auch noch eine ganze Menge weiterer Strategie-Tools oder Strategie-Modelle. Und weil ich weiß, dass ihr alle mit auch Strategiemodellen arbeitet, würde ich mich eigentlich total freuen, wenn wir nochmal so ein bisschen in unsere Toolbox blicken können und da so ein paar Tipps teilen an die Zuschauer. Was gibt es denn für Strategiemodelle, Strategietools, von denen ihr glaubt, damit sollte man sich einfach mal beschäftigen? Das hat euch auf eurer Reise ganz gut geholfen. Wer mag denn da vielleicht was teilen?
Ich kann gerne etwas teilen und anfangen, und zwar aus der Erfahrung von den letzten Monaten. Wir haben Susanne halt zusammen gearbeitet, und zwar mit dem Marketing Canvas. Und das, würde ich sagen, wird festes Bestandteil meiner Tool-Set, weil wir haben die Webseite neu relaunched. Wir launchen gerade auch einen Podcast und diesen sehr guten Überblick mit allen wichtigen Elementen von einer Strategie da zu haben, dann hilft wirklich, den Fokus zu behalten und sich auf die richtige Zielgruppe dann zu fokussieren und auf die richtigen Kanälen. Also dann ist ein Learning meines letzten Quartals.
So, ich habe mich nicht mit Lucia abgesprochen, dass du da auch die Klarheit so wertschätzt und den Fokus. Das ist super schön, freue mich, dass das Tool bei euch weiterlebt. Ich habe nämlich auch definitiv gesagt, beschäftige euch mit Canvas-Modellen und es gibt ja so viele Canvas-Modelle da draußen und jedes bietet Abkürzungen. Ja, gibt es da noch weitere Tool-Tipps für die Zuhörer aus eurer Seite?
Hätte ich auch, Susanne, also ich bin ja kein Kunde von dir und deiner Beratung, noch nicht, ja, aber ich den Marketing Canvas, der gehört auch dazu, ja, abgeleitet aus dem Business Canvas. Du hast mich ja dazu auch inspiriert, das Thema zu nehmen und in die Recruiting-Industrie zu übersetzen, ne, und so ein New Hiring Canvas zu bauen. Also diese Canvas-Modelle, das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Ich finde auch, um eine Strategiearbeit vorzubereiten, immer noch diesen Klassiker der 4P oder 7P, ne, angereichert. Das finde ich total relevant, um einfach mal die verschiedenen Perspektiven durchzugehen. Habe ich alles eigentlich bedacht? Das finde ich ein gutes Tool immer. Du hast und dann siehst du auch, wenn ich über Preis spreche, was für eine Bandbreite eigentlich Marketing haben sollte. Ja, und wenn wir jetzt bei den Zuhörenden rumfragen, welche Marketingbereiche machen eigentlich die Preissetzungs Hoheit, ja, sehr gut, ne, Petra. Das, ich hätte auch jetzt dir zugeschrieben, sozusagen, dass du das schon durchgesetzt hast, war vielleicht vorher auch noch.
Also die Hoheit nicht, in Diskussion mit dem Vertrieb. Also wir bereiten das mit vor und dann schlussendlich entscheidet nachher auch die Geschäftsleitung, aber in Vorbereitung. Also wir sind mit dabei.
Total wichtig. Dann sieht man auch, was Marketing zukünftig für Qualifikationen braucht, ne, wenn du über Willingness-to-Pay-Analysen sprichst und so weiter. OKRs haben wir drüber geredet. Ich glaube, ganz zentrales Tool. Mich hat in meiner Strategiearbeit in den Organisationen, in denen ich war, noch nie was so beschleunigt wie OKRs, wenn man das richtig kann. Das gehört da dazu schon. Das verleitet auch dazu, jedes Quartal was Neues anzufangen und dann machst du nichts mehr richtig fertig. Also aber um Geschwindigkeit reinzubringen und Alignment über die verschiedenen Bereiche, wahnsinnig wichtig. Und ich bin ein absoluter Design Thinking Fan. Das heißt, wenn man so Strategieprozesse, Innovationsprozesse anfängt, das über Design Thinking Methoden zu machen, gerade wenn ich jetzt, sagen wir mal, Blue Ocean als strategischen Ansatz, also ich gehe in neue Felder rein mit meiner Organisation, mit meinem entwickeln neue Produkt- oder Service-Portfolios, dann Design Thinking einzusetzen, um Blue Ocean zu erreichen. Super. Ja. Macht einfach geil. Macht so viel Freude. Gleich beim nächsten wieder irgendwo anfangen.
Ich hätte noch einen Tipp, weil du auch gesagt hast, für die Organisation. Also wir haben das Role Model Canvas verwendet, um uns neu zu strukturieren und da dann eben zu sagen, wer hat welche Rolle und wer macht dann genau was und um einfach da eine Klarheit reinzubekommen. Das fanden wir auch noch super gut. Und dann muss ich auch sagen, ich glaube, was jedem von uns persönlich hilft, das Business Model You Canvas mal zu machen. Weil was ist mein persönlich, also es ist genau vom gleichen Autor von Business Model und einfach für sich selber auch mal zu überlegen, was ist denn eigentlich meine Wertschöpfung, ja, also was sind meine Stärken, was mag ich, was mag ich nicht so, wo kann ich eben, also mit wem muss ich zusammenarbeiten, ja, wer sind meine Lieferanten, wer sind meine Kunden, ja, und sich das persönlich mal klar zu werden, ist, finde ich, also hat mir auch geholfen, einfach für mich so eine Straightness hinzubekommen, dafür bin ich da, das ist, so sehe ich meine Rolle, so sehe ich die Funktion und diesen Mehrwert kann ich schaffen.
Super Tipp, danke. Ich bin etwas in der Pandemie, 2 Fragen aus dem Publikum und dann noch 5 Minuten und ich wollte noch eine kurze Zusammenfassung machen. Ich habe mir die Fragen gerade mal so durchgelesen und ich würde sagen, ich wähle jetzt einfach immer nur noch eine Person aus, die antwortet. Und die erste Frage, die ich glaube, ich perfekt für Lucia geeignet. Lucia, wie nimmst du deine Kollegen in der Strategie-Journey mit? Der Teilnehmer, der fragt, sagt, wir machen OKRs transparent für alle via Monday. Wie machst du die OKRs transparent für dein Team?
Wir benutzen ClickUp. Ich glaube, es ist ein ähnliches Tool wie Monday. Yes. Genau, in dem mein Arbeitsbereich, mein Arbeitsordner für alle sichtbar ist, so wie meine Ziele für das Quartal. Und ja, und dann, wenn ich Aufgaben oder Ideen haben, die ich umsetzen möchte, die bespreche ich auch erstmal mit dem Team. Und zwar, wenn so cross-functional Ressourcen da benutzt, gebraucht werden. Und auf jeden Fall jede Woche in den Leadership Meetings oder in den Dailies dann das Status Quo dann sagen, okay, wie läuft's, wie auf welchem Punkt von meiner Roadmap, von meiner Journey bin ich, was könnte ich noch gebrauchen, was gut gelaufen, was nicht, was sind meine Learnings. Das ist auch eine kollektive, quasi ein kollektives Learning-Prozess wird. Und finde ich, das ist sehr nützlich auch für alle halt. Vielleicht kann sich jemand meine Fehler sparen. Dann.
Ja. Noch 2-3 Minuten extra bekommen von Danilo, finde ich total klasse. Danke dir. Letzte Frage, die geht an Stefan und Petra. Habt ihr einen Tipp, wenn Kollegen, Kolleginnen oder auch Kunden oder Kundinnen regelmäßig Strategie und Taktik verwechseln? Ein Blitzlicht-Tipp vielleicht. Stefan, du nickst gerade, hast du da, magst du direkt mal anfangen?
Ja, ich denke da sofort an Nudging. Also dass dieses Anpieksen, ne, Kahneman hat dafür den Nobelpreis bekommen, glaube ich, für Ökonomie, ne? Nudging to nudge. Das ist so, wenn du auf Flughafen die Sicherheits zur Security musst und dann sind am Boden solche Pfeile, wo du langlaufen musst. Also Menschen folgen solchen Pfaden und wenn du über gerade intern, wenn du über Strategie redest, wenn du Strategiekommunikation machst, dann hat das einen bestimmten Stil, eine bestimmte Farbe, ein bestimmtes Format. Wenn du Taktik machst, dann hat es das nicht. Und das schafft so eine total gute Unterscheidung von jetzt reden wir über Strategie. Das kannst du natürlich, wenn du im eigenen Team Juniors hast oder so, die das auch nicht begreifen, so für den ersten Moment, weil sie noch Zeit brauchen dafür, halt auch so, jetzt reden wir über Strategie. Das ist eine taktische Maßnahme. Bei Kundinnen, Kunden kann ich dir das nicht aus der Lameng sagen, weil ich dafür die Situation verstehen müsste, in der ich mit einem Kunden über Taktik oder Strategie spreche. Also wenn ich jetzt irgendwie wenn ich jetzt Berater bin, ne, dann ist es ja meine Aufgabe sozusagen, das dem Kunden dann zu erläutern. Da sehe ich die Verantwortung bei mir. Ich kann nicht sagen, die verstehen das nicht, dann habe ich nicht gut kommuniziert. Das ist mein Job. Ja, das wären so mal die 2 Dinge. To nudge und own your job.
Peter, magst du noch was hinzufügen?
Ich würde halt immer wieder wahrscheinlich nochmal drauf zurückkommen und würde sagen, okay, in unserer Strategie haben wir ja das und das festgelegt und das ist jetzt ein guter Punkt. Das wäre jetzt möglicherweise eine taktische Maßnahme, um auch dahin zu kommen. Prima, nehmen wir mal mit auf, diskutieren wir einfach wieder, um diese Wertschätzung zu haben und dann auch nicht so lehrerhaft zu sein oder manchmal eben dann halt auch zu sagen, spannendes Thema. Wir haben aber gerade echt mega Cover-Engpass und Strategie ist ja das und das gewesen, zahlt gerade nicht drauf ein, kommt ihr jetzt mal, wenn dann, auf den Parkplatz oder so. Aber mehr, also einfach wieder kommunizieren und halt vielleicht nochmal einfach wiederholen. Also ich meine, der Mensch lebt ja auch von Wiederholungen das nochmal wieder ins Gedächtnis rufen, weil das ist ja nicht jetzt bei jedem immer präsent, was ist jetzt genau die Strategie, ja. Also.
Ja. Okay, super. Dann ich danke euch jetzt erstmal bis hier für diese unglaublich spannende, aufschlussreiche Stunde voller Strategie, Deep Talk, Nerd Talk galore. Und ich habe, während ihr gesprochen habt, auch fleißig mal mitgeschrieben und über uns dokumentiert, was sind denn die Erfolgsfaktoren für eine gute Marketingstrategie, die dazu führen, dass wir Strategiearbeit leben. Und da war beim Zuhören schnell klar, es gibt so 2 Lager, in die sich eure Faktoren und Tipps für mich so aufgeteilt haben. Da war zum einen das Thema Haltung und Mindset und dann auch das Thema strukturelle Veränderungen, die es vielleicht auch braucht, um besonders effektiv zu sein. Und auch der Seite Mindset und Haltung habe ich mal notiert, Marketing darf viel ambitionierter werden. Wir müssen auch konsequenter unsere Ziele verfolgen und wir dürfen vor allem auch nicht so überheblich sein und glauben, unsere Ideen sind die einzigen, die wirklich gut sind, weil in der Organisation schon mal so viel Wissen und Input, die dürfen wir alle feintunen, um gemeinsam an einer größeren Vision zu arbeiten. Und die darf durchaus auch sehr, sehr emotional sein. Und auf der anderen Seite, oh ja, und das unklare Rollenbild nicht zu vergessen, auch definitiv eine Challenge für die Marketer, daran zu feilen, zu hinterfragen und seine Rolle in der Organisation zu finden, um wirklich wirksam zu sein. Auf der anderen Seite strukturelle Veränderungen. Da kommt es nicht auf das Tool an, haben wir gesagt. Es kommt eigentlich darauf an, dass man lernt, die Eintagsfliegen zu entlarven quasi und outzusourcen, um Kernteam einfach den Raum zu geben, wirklich strategisch und tiefgründig zu arbeiten, um dann zum Beispiel die Zeit zu nutzen, den Austausch auf Augenhöhe mit allen Abteilungen zu schaffen, Informationen von überall, die relevant sind, reinzuholen und mit Zahlen, Daten, Fakten, datenbasiert eine Foundation zu schaffen für die Marketingstrategie. Denn jeder braucht Zugriff und alle sollen und dürfen mitarbeiten und auch die Kunden spielen eine wichtige Rolle. Und wenn das alles klappt, dann ja können wir nicht nur unsere Lebenszeit besser sparen und Ressourcen, während wir strategisch vorgehen, sondern ich glaube, wir gewinnen auch alle viel mehr Freude an der Strategiearbeit, weil jeder von uns halt sieht, wie das, was wir machen, im Einzelnen auf was Größeres Ganzes einzielt und unsere Arbeit dann auch viel mehr Sinn erfährt, dank der Strategiearbeit. So, wir sind ans Ende gekommen. Danke fürs Zuhören, danke fürs Mitmachen. Ich gebe mal zurück an Benito.
Das war der Marketingbörse-Podcast mit einem Mitschnitt der Digitalkonferenz Marketing Automation Trends vom November 2024. Es diskutierten Go-to-Market-Strategin Susanne Trautmann, Petra Dietrich, Leitung Marketing, Werkzeugmaschinen bei Trumpf, Lucia Rani, Growth Manager bei Kolpari und Stefan Rathgeber, Gründer von Rathgeber Consulting. Danke fürs Zuhören und gerne das nächste Mal live bei digitalkonferenz.net.